Hi Deadly.
Hi Hex.
Na, wie geht's dir?
Ein bisschen verschlafen.
Oh.
Ich bin gerade erst vor einer halben Stunde aufgewacht.
Ja, so wie ich ungefähr.
Und ansonsten.
Super. Oh. Ich entdecke jetzt wieder Star Citizen neu. Ich hatte ja meine Arc Raiders Phase und bin ja bisher begeistert. Hab schon was vom neuen Content gesehen in Nyx und bin wirklich absolut begeistert, dass das nicht so ein Solo-Ding ist, sondern dass man vielleicht ein paar Leute animieren kann, zusammen zu machen. Haben wir gestern auch schon mal angefangen und so. Hast du denn in Star Citizen gerade irgendwelche Themen? Ich frag für einen Freund.
Ja. Ja. Also Punkt 1 erstmal der neue Content in Nyx. Ich bin tatsächlich auch sehr glücklich drüber.
Ja.
Auch wenn das mit dem Reputationsgrant, damit man die Missionen bekommt, so ein bisschen nervig ist und tatsächlich eigentlich auch das Problem war, das war auf dem PTU auch schon so. Und sie haben aber teilweise einmal am Tag diese Reputation zurückgesetzt. Heißt also, die Leute sollten dann diese Missionen testen, konnten es aber nicht, wenn jemand die Reputation dafür hatte.
Ja, ich glaube, so ein ähnliches Problem hatten wir gestern auch, ja, okay.
Ja, weswegen sie aktuell halt teilweise noch nicht so gut getestet worden sind, wie sie es hätten sein sollen. Mhm. Aber die neuen Missionen sind ja das eine, was wir in der 4.4 dazu bekommen haben. Das andere sind jetzt über die IAE mehrere Schiffe. Und ich habe meine Meinung mitgebracht zu diesen Schiffen heute.
Meinung? Oh nein. Wir nehmen das übrigens an alle Zuhörer, die das jetzt im Nachgang hören. Beziehungsweise wir sind gerade live auf Twitch, Deadly und ich. Und Deadly hat schon angekündigt, sie bringt ein Thema mit, wo der Chat eventuell brennt. Mhm. Ich bin mal sehr
eigentlich
gespannt.
Eigentlich sogar zwei.
Echt? Okay. Ja, dann leg mal los. Ich bin mit dem Augen auf dem Chat und grüßt euch. Hallo unter anderem White Lounge. Hallöchen. So, ihr seid jetzt live mit dabei bei der Aufnahme vom Podcast. Los geht's.
Ja, es gibt drei Schiffe, über die ich ganz gerne erstmal reden würde. Mhm. Das erste ist die fliegende Xbox. Die RSI Salvation. Hast du dir die schon angeschaut, Hex?
Okay, die fliegende Xbox, es ist einfach rechteckig, klein, du kommst nur von vorn rein und es gibt zwei Versionen, glaube ich, einmal Salvagen, einmal Fracht, richtig?
Nee. Das sind zwei unterschiedliche Schiffe. Mhm. Die RSI Salvation ist der neue Salvaging-Starter von RSI.
Mhm.
Das Ding ist ein Einsitzer,
mhm.
Super klein, super kompakt. Hat also einen ähnlichen Footprint wie eine Pisces zum Beispiel.
Mhm.
Und ist meiner Meinung nach genau das, was die Salvaging Profession gebraucht hat. Weil es ist ein guter, günstiger Einstieg in das Feld des Salvagings für alle Leute, die eine Vulture und eine, wie heißt das Ding von Misk noch? Ich habe den Namen vergessen. Schade. Kommt gleich wieder. Auf jeden Fall ist es ein super kompaktes Schiff. Hat irgendwie insgesamt 12 SCODs intern. Ja, die Misk Fortune. Danke, Rice. Das hat super kompakt, klein, günstig im Betrieb und in der Nutzung, einfach zu fliegen und ist meiner Meinung nach eine Art von Schiff, die jede Profession in irgendeiner Weise bekommen sollte. Das ist halt unter der Schiffsklasse der kleinen Schiffe angesiedelt. Also es ist ein Kleinstschiff. Aber für den Einstieg absolut perfekt. Ich war gestern mit einer Freundin von mir mehrere Stunden mit dem Ding unterwegs. Wir haben eine ganz simple Paarung geflogen. Sie war in der Salvation unterwegs, ich war in der Zeus unterwegs. Und haben dann halt immer schön umgeladen. Da ist es auch sehr schön designt, dass die Sachen hinten gleich auf so ein externes Grid gepackt werden und von da aus einfach auszuladen sind. Und super schönes kleines Schiff. Hat mir auch sehr Spaß gemacht. Das ist das vermutlich unkontroverseste Schiff. Dann Schiff Nummer 2, das ich eben vergessen hatte, war die Drake Golem Ox. Das ist eine Variante der Golem mit tatsächlich auch Kleinstschiff, Starterschiff mit 64 SCU externem Cargo Space. Das ist
ich schaue, wenn das mir die Schiffe an. Also ich verarbeite immer noch Xbox, Deadly. Ja. Immer noch. Ich so, ja, wirklich, Moment, ich habe schon lange keine Xbox gesehen, aber was meint sie genau?
Nein, die Drake Salvation, sag ich schon, die RSI Salvation, da gab es vor einigen Tagen dann das Meme, Salvation mit Xbox-Skin. Mhm. Ja, da kann ich, warte mal, da habe ich hier auch noch irgendwo ein Foto rumfliegen.
Ja, und ich war jetzt kurz davor, auf die Golem jetzt zu kommen, aber irgendwie, also heute killt mich die RSI-Seite, ich zu viele Knöpfe.
Für alle Leute, die jetzt live zuschauen, Hex, ich habe dir gerade mal das Bild von der Xbox Salvation zugeschickt. Das kriegt man jetzt leider nur im Stream zu sehen und nicht im Podcast. Aber ja, ich mache derweil mal weiter mit der Golem.
Ja.
Die Golem Ox ist halt eine Schiffsvariante von der Drake Golem. Die Drake Golem war ja ein Einstiegskleinstschiff für Mining, wenn ich mich richtig erinnere. Hat jetzt eine Cargo-Variante bekommen. Auch da finde ich das Ganze sehr schön, dass sie halt diesen Kleinstschiffen, diesen Anfangsstarterschiffen für gewisse Professions die Zeit widmen und da neue Sachen einbauen.
Ich ahne langsam deinen Aufbau, Deadly, und wohin es da kommt und wo die Fackeln rauskommen. So langsam, aber jetzt.
Schiff Nummer 3.
Lass dich nicht hetzen, alles gut, alles gut. Ich glaube, ich weiß, wohin es geht, aber ja. Okay,
Schiff Nummer 3, das neue ist, auch von Drake.
Ja.
Und das ist jetzt schon das erste Ding, da scheiden sich wirklich die Geister. Die Drake Clipper. Punkt Nummer 1, und damit muss ich hier ganz klar anfangen. Ich finde dieses Schiff vom Konzept und von der Lücke, die es füllt, extrem geil. Weil dieses Schiff hat an Bord ein Tier 3 Medbed und eine Crafting-Station in einem Kompaktpaket für einen einzelnen Spieler. Die Drake Clipper ist meiner Meinung nach das Zero-to-Hero-Schiff für alle Leute, die in irgendeiner Weise off-grid leben wollen. Weil mit dieser Clipper hast du Medbed an Bord, du hast eine Crafting-Station an Bord. Das heißt also, du wirst auf kleinstem Komplex dich selber erst oder auf kleinster Komplexität dich selber komplett versorgen können. Jetzt kommt das große Aber und da scheiden sich wirklich die Geister. Ich, das muss ich jetzt ganz klar sagen, persönliche Meinung, finde dieses Schiff potthässlich.
Es ist, das Schiff ist ungefähr wie ich, Deadly. Aus der richtigen Perspektive entfaltet es seine Wirkung. Aber wenn du es aus einem schrägen Winkel manchmal siehst, dann also wieso findest du es hässlich? Ich sag dir, weil ich bin 100% bei dir und 100% auf der anderen Frage. Ich bin hin und her gerissen. Ich finde es geil, wie es aussieht. Ich finde es schrecklich, wie es aussieht. Je nachdem. Aber sag mal, was findest du hässlich, weil sie so kurz zusammengequetscht wirkt oder was ist da los?
Nee, den Rumpf selber finde ich gar nicht mal so schlimm. Was ich halt so komisch finde, ist, dass wenn man sie sich anschaut, der Rumpf selber ist relativ eckig und kantig und dann kommen dazu diese rundgelutschten Flügel. Mhm. Und dieser Kontrast, der gefällt mir irgendwie gar nicht. Hätte man das Ding mit anderen Flügeln gebaut, dann hätte das ein sehr hübsches Schiff werden können. Insbesondere, weil halt auch so gewisse Designelemente da drin sind, die finde ich halt eigentlich super cool. Ich bin mit Star Wars aufgewachsen und da steckt sehr viel Star Wars drin.
Ja, generell definitiv.
In Drake, aber auch spezifisch in der Clipper. Zum Beispiel, dass die Rampe nicht wie bei allen anderen Schiffen nach hinten öffnet, sondern nach vorne. Mhm, dass du quasi die Rampe direkt unter dem Cockpit hast. Dann dieser Scherenlift dazu, da scheiden sich auch wieder die Geister. Naja, bin ich auch nicht so der größte Fan von, aber es macht halt in dem Punkt Sinn. Dann der Innenraum dazu, wo eigentlich das komplette Heck von diesem Antriebskern eingenommen wird. Also es ist, wie du sagtest, aus gewissen Perspektiven ein sehr schönes Schiff, aus anderen Perspektiven nicht so.
Es ist, ich habe ja ganz lange erstmal verarbeiten müssen, als ich es gesehen habe. Ich finde sogar auch wieder, dass wir zum Mandalorian, zu dem Schiff, gewisse Ähnlichkeiten haben. Also eher assoziativ, ne? Also die Art der Stockwerke so aufbauen, natürlich nicht die Flügel und so weiter. Dann hast du sofort was von der Caterpillar, dieses Beischiff, was man noch nicht abkoppeln kann, aber größer, also so höher. Und was gar nicht geht, wo ich den Kopfkrampf kriege, wenn ich die Flügel ausklappe und sehe, dass nach hinten so 9/10 vom Schiff noch fehlen oder so. Mhm. Das ist dann irgendwie aus diesen Perspektiven, wo ich sage, oh nein, Brother. Also nach dem Motto, von hinten ist sie dann wieder schön, wenn die Flügel aufgeklappt sind, aber so wie sie gerade, ich blende sie auch ein hier im Stream, auf der RSI-Seite, so wie sie da dargestellt wird, manche haben auch gesagt, so zusammengepresste Quetschkommode. Mhm. Aber jetzt mal nicht so bashen wegen dem Aussehen, weil hey, manche Schiffe sehen aus, wie manche Schiffe aussehen, wie manche Menschen aussehen, wie manche Menschen aussehen. Aber
ja, klar.
Du hast was Wichtiges gesagt, also an und für sich. Das, was es kann, ist es nicht overpowered, weil ich glaube, ich habe von ein paar Leuten gehört, das Spektrum brenne wohl wieder, weil das einfach zu viel ist, was sie kann. Aber wenn man jetzt aus einem Einsatzzweck denkt, wie du es beschrieben hast, da macht's ja schon mal mehr Sinn. Also wirklich so ein bisschen Eigenbrötler außerhalb leben, off-grid, hast du gesagt. Und dann komme ich jetzt auf die Crafting-Station. Die jetzt aber bitte, sag mir das, wenn ich falsch liege oder ihr im Chat, absolut noch nicht funktionabel ist, ne?
Die ist noch nicht funktional.
Genau, okay. Ja, mich würde mich interessieren, ob jemand aus dem Chat sie sich geholt hat und verliebt hat. Ihr könnt gerne plus schreiben oder wenn ihr sagt, ich bin da eher so bei Deadly, nice Schiff, aber kommt mir nicht in die Hütte, beziehungsweise dichte ich dir das jetzt einfach zu. Du würdest dich schon irgendwie unwohl fühlen, Deadly, wenn du sie hättest, glaube ich, oder?
Also ich sage es immer gerne so, ich liebe die Clipper dafür, dass immer wenn ich sie sehe, ich mir denke, zum Glück sitze ich nicht gerade in dieser Kiste.
okay, ja.
Aber wenn es von einem anderen Hersteller, lass es Anvil sein, lass es RSI sein, vielleicht auch von einem Alien-Hersteller, das finde ich auch super interessant, ein Schiff mit einer ähnlichen Ausstattung in derselben Größenklasse gäbe. Mhm. Ich würde sofort kaufen.
Okay.
Weil alleine diese Idee, dass das quasi wirklich der erste wirkliche Star Citizen, ja, das erste fliegende Star Citizen Wohnmobil in der Kompaktklasse ist. Also es ist eigentlich eher Pickup-Truck mit Zelt hinten drauf.
Ja, aber ich sehe gerade ein Video von CRG dazu, da wieder diese Perspektive, so wie es da steht. Da will ich es mir sofort kaufen. Entschuldigung, ich habe es
in der Seitenansicht,
ja.
In der Seitenansicht, in der Silhouette, ja. Mhm. Aber von jedem anderen Hersteller, ja, gib mir mehr davon, von Drake. Gut, ich muss dazu auch sagen, ich bin halt inzwischen eigentlich mehr aus Meme als einem anderen Drake-Hasser.
Was?
Ich finde das interne Design von denen nicht schön. Mhm. Aber und wie im Chat gerade aufkommt, stimmt es, bis sie von ein ähnliches Schiff in der gleichen Größenklasse mit ähnlicher Inneneinrichtung von Banu wäre eigentlich genial. Mhm. Aber ja, da müssen wir mal gucken.
Ja, mal gucken, was da noch kommt. Aber guck mal, der Chat brennt gar nicht so sehr. Also ein paar haben sie sich geholt und fühlen sich gar nicht angegriffen, weil die Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters, ne? Das heißt, da kannst du noch so sagen, dass sie... Ich fand den schönsten Kommentar gerade schön hässlich oder so. Sie ist aber hässlich, ja, schön hässlich. Oder so. Hübsch hässlich war das, genau. Super geil.
Hübsch hässlich haben sie es hier.
Und die IAE für dich insgesamt, wie oft warst du jetzt drauf? Warst du überhaupt drauf?
Ich mache halt einmal am Tag meine Runde, schaue mir die neuen Sachen an, ist aber ja nicht mehr so super viel Neues dabei. Mhm.
Es soll aber irgendwas kommen. Irgendjemand hat wieder eine Glaskugel geschaut. Irgendwas ganz Großes soll kommen. Heute Morgen, übermorgen, keine Ahnung wann.
Wenn, dann vermutlich beim Best in Show.
Okay.
Aber was halt noch kommt, so ist, soweit ich weiß, ein Bodenfahrzeug mit einem PDC drauf. Mhm. Das ist für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so super interessant. Aber müssen wir mal gucken.
Ja, und die Perseus, was sagst du dazu?
Da kommen wir jetzt zu. Mhm. Ich bin ganz ehrlich der Meinung, und das ist jetzt das, wo mich vermutlich einige Leute im Chat hier für ans Kreuz nageln wollen, vermutlich.
Inkompetenz, diese Deadly, wir haben sie bis jetzt gemocht, aber jetzt.
Ich bin der Meinung, dass die Perseus nicht in einem Zustand ist, in dem sie hätte released werden dürfen.
Oho, Okay. Also wegen der Leiter jetzt oder was? Oder
man kommt nein, nicht von der Leiter. Nein, die Leiter ist das geringste Problem. Okay. Das Problem ist, dass die Perseus als dediziertes Kampf- und Kriegsschiff aktuell das Großkampfschiff PvP in Star Citizen komplett kaputt macht.
Okay.
Und da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Problemen, da komme ich gleich zu, aber ich prognostiziere jetzt einfach mal, die Perseus wird erstmal jetzt für 1 bis 2 oder 3 Monate so bleiben und dann aber spätestens in der 4.6 ein komplettes Rework bekommen, entweder einen richtig großen Nerf, der sie dann absolut nutzlos macht.
Was wieder vielen in die Karten spielen würde, wo sie sagen, oops, I did it again, CIG. Das
oder,
wird,
oder, und das ist das andere, sie wird noch mehr gebufft und dann gehen aber gewisse Whales komplett auf die Barrikaden. Weil aktuell hat die Perseus das Problem, in der Kategorie der großen Kriegsschiffe gibt es in Star Citizen aktuell 4 wirklich große und Capital-Kriegsschiffe. Das sind die Hammerhead und die Perseus in der Größenklasse Large. Mhm. Und das sind die Polaris und die Idris in der Größenklasse Capital-Schiff. Und ja, ich weiß, man hat es jetzt umbenannt von Capital zu Corvette, die Polaris, aber das macht sie nicht weniger zu einem Capital-Schiff. Die Größenklasse bleibt dieselbe. Und hier haben wir jetzt ein Problem. Weil die Idee ist, dass die Capital-Schiffe quasi als Kernstück einer Flotte fungieren können und die Large-Battleships eher als Auxiliary-Schiff, das heißt also als Flottenzusatz. Wenn du also zum Beispiel eine Flotte aufbauen willst mit, keine Ahnung, 30 Spielern, dann setzt du davon 25 auf eine Idris, vielleicht noch mit einer Jägerstaffel dazu und 5, 6 auf die Perseus als Begleitschiff für zusätzlichen DPS. Der größte Punkt, wo man diese Klassifizierungsdifferenz zwischen Large und Capital aktuell sieht, sind die Höhlen-HP zum Beispiel, also der Lebenspool, den diese Schiffe haben. Die Perseus hat zum Beispiel, was die Höhlenlebenspunkte angeht, ungefähr 10% der Lebenspunkte von der Polaris. Und noch weniger im Vergleich von der Idris.
Das ist das, was du meintest letztens mit Glaskanone. Hast du ein Wort genommen?
Was ich letztens gemeint habe mit Glaskanone. Und hier kommt jetzt schon die Frage im Chat. Lohnt es sich, die Polaris zu farmen? Aktuell auf keinen Fall. Weil, bis man damit durch ist mit diesem elendigen Grind, ist die Perseus im Spiel verfügbar. Und mit der aktuellen Balance gibt es keinen Grund, absolut keinen Grund, eine Polaris zu fliegen, wenn du auch eine Perseus fliegen kannst. Weil in einer direkten Konfrontation gewinnt die Perseus aktuell aufgrund der sehr, sehr weirden Combat Balance eigentlich jedes Gefecht gegen eine Polaris. Der Grund dafür ist ganz einfach. Die Polaris hat als Hauptbewaffnung Torpedos, die sind aber im aktuellen Spiel absolut nutzlos. Es gibt einen Knopf, den der Pilot von der Perseus drücken muss und dann können diese Polaris-Torpedos absolut nichts mehr und dieser Knopf ist W.
Okay.
Du fliegst denen einfach weg. Oder aber du fliegst so nah dran, dass du sie nicht mehr nutzen kannst. Mhm. Und die Polaris kann dir mit dem einen großen Geschütz, das sie hat, mit den 2-Side-6-Kanonen, kann sie dir gar nicht so viel Schaden machen, dass sie dich in irgendeiner Weise wegjagt, bevor du ihr sämtliche Turrets abgeschossen hast. Weil du bist mehr manövrierfähig, du hast deutlich mehr Feuerkraft durch die Turrets, du hast nicht so wenig Leben, dass dir die Geschütze von der Polaris in irgendeiner Weise großgefährlich werden würden. Und du hast halt die Möglichkeit, die Seitengeschütze zum Beispiel mit einem einzigen Treffer aus einem Perseus-Turret abzuschießen. Und das führt uns jetzt zu diesem weirden Punkt in der Combat-Balance. Die Polaris und die Idris sind balancing-technisch nah genug beieinander, dass du sagen kannst, ein guter Pilot auf der Polaris, auch wenn sie ein bisschen kleiner ist, kann eigentlich immer noch eine Idris ganz gut auseinandernehmen, weil die Idris ist ein Flottenträger, die ist darauf ausgelegt, dass du halt eine Fliegerstaffel dabei hast und das ist eigentlich deine Hauptquelle von Schaden. Du hast natürlich noch deine Rumpfkanone, der kannst du aber relativ gut aus dem Weg gehen mit einer Polaris, zumindest wenn der Pilot weiß, was er tut. Und ein Holstergeier, ja. Das wurde sie nämlich eben nicht. Sie wurde als Lightship-Killer angepriesen, nicht als Capital-Ship-Killer. Mhm. Das Ding an diesem Pairing aktuell ist, die Perseus als relativ kleines Schiff kann aufgrund des weirden Combat Balancings kann Schiffe deutlich über ihrer Größenklasse angreifen, während die Polaris, die angepriesen wurde als kann Schiffe deutlich über ihrer Größenklasse angreifen, zum Beispiel absolut nutzlos ist, weil die Hauptbewaffnung nicht funktioniert. Ja, grundsätzlich, die Perseus wurde eigentlich mal gekonzeptet in derselben Größenklasse wie eine Hammerhead. Das ist sie ja letztendlich auch geworden, um gegen alles, was in irgendeiner Weise klein genug ist, damit es die Capital-Schiffe ausmanövrieren kann, gut vorzugehen. Heißt also, in der aktuellen Klassifikation eigentlich Large Ships. Und dann sind aber irgendwie verschiedene Balancing-Sachen gelaufen. Und jetzt haben sie eben dieses Problem, dass dieses relativ kleine Schiff auf einmal aufgrund der fehlenden Bewaffnung auf der Polaris, aufgrund der fehlenden Manövrierfähigkeit, aufgrund der geringen Turret-HP problemlos die beiden größten Schlachtschiffe, die wir aktuell haben, selbst wenn sie voll besetzt sind, mit einer Crew von effektiv 3 Leuten ausschalten können. Und das ist ein riesengroßes Balancing-Problem.
Okay.
Weil es gegen alles geht, was CIG versucht hat, in den letzten Jahren zu etablieren, was die Kampfkraft angeht. Und jetzt kommen wir aber zum nächsten Problem. Bis vor der Perseus gab es immer diese Lücke zwischen Capital-Schiffen und allem darunter. Du konntest mit deinem Jäger an eine Polaris ranfliegen und wurdest im Zweifelsfall geschreddert. Weil wenn die Polaris voll besetzt war, dann hatte die da Turrets dran und dann hattest du da keinen großen Spaß dran. Du musstest schon ein extrem guter Pilot sein, um da in irgendeiner Weise drumherum zu kommen und ganz genau wissen, was du tust. Aber so der Durchschnitts-Hobby-Pilot, der konnte jetzt nicht mit seiner Gladius an eine Polaris ranfliegen, wenn wir den Bombenbug beiseite nehmen, den wir dann ja mal irgendwann live im Stream auf der Idris festgestellt haben. Dass die Bomben sämtliche Schilde und Panzerungen einfach durchdringen und der Diffuses aus den Männern hauen. Aber wenn wir das so vergleichen, dann haben wir halt das Problem, dass wir eigentlich von CIG die ganz klare Linie sehen. So große Schiffe, da sollst du mit vielen rangehen. Und nicht in einem 1-gegen-1.
Okay, das ist immer, man muss schon gucken, weil liest immer durch, was Schatzbandit jetzt auch schreibt. Alle Live-Tests sagen das Gegenteil aus. Ich habe da sofort eine Rückfrage. Alle Live-Tests, die ihr gemacht habt, oder hast du noch andere Live-Tests beobachtet? Und ist es dann wirklich eine Pilotennummer und Crewnummer versus Schiff und so weiter? Also wie ist das Szenario aufgebaut? Das hätte ich gerne gewusst.
Es ist eine Piloten- und Crewnummer, aber aktuell ist es so, dass du mit einer eingespielten Crew, und davon gehe ich immer aus, dass die Crews sich nicht zum ersten Mal in dieses Schiff setzen und dann gleich direkt einen Capital Fight machen, sondern dass du mit einer eingespielten Crew mit 3 Leuten auf der Perseus eine komplett vollbesetzte Polaris mit 12 Leuten ausgeschaltet bekommst. Und zwar ohne Probleme.
Ja, und hier nochmal die Frage von Gartemon zu der HP. Ne? Also so nimmt sich aber nichts, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du es nochmal zusammenfassen? Also so, was sind die Argumente? Weil jetzt hast du genau das, wo du gesagt hast, naja, das ist ein hitziges Thema. Jetzt haben wir verschiedene Meinungen im Chat. Kannst du jetzt versuchen, nochmal deine Meinung dazu zu sagen, wenn es jetzt nochmal um die HP geht, beispielsweise?
Also zu der HP. Aktuell ist es so, wenn du mit der Perseus gegen eine Idris angehst, dann ist es ein Coinflip. Das heißt also, du hast eine 50-50-Chance, dass du entweder nahe genug rankommst, damit der Laser bzw. die Railgun dir nichts mehr können. Dann hast du den Fight mit der Perseus gewonnen. Oder die Idris kriegt schnell genug die Nase rum, um dir mit dem Laser bzw. der Railgun einen mitzunehmen, dann ist vorbei. Und das auch eigentlich in der Regel schon mit einem Treffer. Also mit ein paar Sekunden aus dem Laser kriegst du die Perseus ähnlich schnell geschreddert wie ein Halmehead.
Und auch von Gatomon und Tadium, diesmal, Achtung, das machen wir auch oft ganz in den Podcasts, Deadly, die Bezugnahme auf, weil was du ausgesprochen hast, das hat mir bei dem Balancing jetzt nicht Angst gemacht, aber so ein bisschen Unmut, für Unmut hat es gesorgt, wenn es so aufgeht, wie du es beschrieben hast. Und ja, tatsächlich, die Panzerung wird ja auch nochmal quasi ein weiteres Element im Balancing-Universum und natürlich das Engineering, ne, das wird auch noch einiges balancen, aber wie ich das im Moment heraushöre, müsste an der einen oder anderen Schraube was gedreht werden. Und du hast ja nochmal vorhin gesagt, entweder sie wird genervt oder gebufft und beides wird für die Leute wieder ein Aufschrei werden. Aber Hauptsache, das Balancing stimmt irgendwann mal. Aber gut, okay.
Ja, langer und da kommen wir jetzt halt schon eigentlich wieder auf das Problem. Mhm. Weil das Engineering, das wird einen Impact haben, dadurch, dass wir jetzt eben kritische Komponenten treffen müssen und nicht mehr einfach nur Teile der Hülle. Und da haben Torpedos zum Beispiel als Bewaffnung haben eigentlich den Vorteil, dass sie halt einen relativ großen Sprengradius haben, der im Zweifelsfall mehrere Teile der Hülle auch gleichzeitig erwischen kann. Mit dem Engineering müsstest du dann nicht mehr die Hülle treffen, sondern du müsstest dann die Hülle an gewissen Punkten durchdringen und dann zum Beispiel den Reaktor treffen. Mhm. Das kannst du aber mit Raketen und Torpedos kannst du das nicht, weil du gar nicht so genau zielen kannst. Da kannst du gar nicht bestimmen, wo die hingehen. Mit ballistischen Waffen zum Beispiel kannst du das. Das heißt also, sobald wir das Engineering sehen und sobald das Engineering live geht, werden Turrets im Kampf Ship-on-Ship noch viel stärker werden als zum Beispiel Torpedos. Wir haben jetzt schon das Problem, dass die Polaris eine viel zu schwache Hauptbewaffnung hat mit ihren Size 10 Torpedos, weil effektiv reicht ein einziges PDC, ein einziges funktionierendes PDC, um da 2 Millionen an Torpedos zu verbrennen. Und das ist einfach nicht sustainable für irgendwelche PvP-Encounter. Dazu haben sie die Torpedos ja gerade erst wieder genervt, indem sie die Combat Distance so weit hochgesetzt haben, dass man sie nicht mehr vernünftig dampffeiern kann in einem Kampf. Heißt also, die Torpedos sind gerade echt vergleichsweise sehr, sehr schwach zum anderen System. Ja, die PDCs wurden genervt, aber nach aktuellem Stand wurden sie das lediglich gegen Jäger, weil sich Leute hingesetzt haben mit ihren PDC-Schiffen und dann solo losgeflogen sind und damit irgendwelche Jäger geschreddert haben. Aber im Vergleich zu zum PDC-Schaden wurde auch der Torpedo-Health-Pool wurde teilweise runtergesetzt. Heißt also, Torpedos sind aktuell eigentlich nicht so eine wirklich viable Combat. Also die kannst du nicht wirklich gut nutzen im Kampf.
Und was ist mit dem, was Deadeye schreibt? Weil das taucht jetzt zum zweiten Mal schon also als Thema oder als Anriss des Themas auf. Also wie viele Jäger und wie gut müssen die sein gegen eine Perseus? Jetzt nochmal das, dass ich das mal gehört habe. Vier, fünf Jäger und so eine Perseus hat keine Chance und kommt auch nicht weg.
Ja. Und okay. Hier kommen wir jetzt zum nächsten Problem, was die Perseus hat. Und da schließt sich jetzt eben diese Lücke. Die Perseus ist extrem stark gegen Capital-Schiffe, ist aber komplett nutzlos gegen einen guten Jägerpilot.
Einer.
Ja.
Geil.
Weil da hat sie jetzt auf einmal nicht genug Leben.
Interesting, okay.
Und das ist halt so, die Perseus schließt so diese Lücke zwischen den Capital-Schiffen und den Jägern, indem sie quasi diese Inkonsistenz im Balancing und dieses eigentlich völlig sinnbefreite Balancing, dass kleinere Schiffe größere besiegen, an dem einen Punkt aufbricht, wo es vorher eben noch nicht so wirklich der Fall war. Du konntest natürlich mit einem Jäger auf eine Polaris losgehen, aber das hat dir nicht viel, oder auf eine Idris, das hat dir nicht viel geholfen, weil im Zweifelsfall hast du die halt gekitzelt und die haben dann mit den Schultern gezuckt und gesagt, ja, mach ruhig weiter, aber es interessiert mich nicht. Es gab nur sehr, sehr wenige Jäger, die einem Capital-Schiff wirklich gefährlich werden konnten und die waren halt dafür gezielt ausgelegt, wie zum Beispiel die Ares-Serie von Crusader.
Kurze Frage, nur dass ich das einordnen kann, ich lese auch, was Rice gerade schreibt. Also wenn es eigentlich um so ein Gaming-Loop gehen würde, wo wir als Flotte irgendwo hinkommen und verschiedene Schiffe haben, er spricht der Rice hier gerade von der zweiten Reihe und so weiter, da wäre doch alles fein. Es geht wirklich um diesen PvP-Aspekt. Also du siehst das Schiff, du hast das Schiff, dann weißt du schon, lieber wenden, weil es geht nicht auf oder den schnapp ich mir. Das ist im Moment sehr offensichtlich für Leute, die sich mit dem Spiel beschäftigen. Die wissen auf Anhieb genau, was sie machen sollen eigentlich. Ne? Und das fühlt sich irgendwie so blöd an, weil man, naja, weil das Schiff ist jetzt im Moment wahrscheinlich, du siehst es, wenn du im Spiel bist, alle 5 Minuten gefühlt, ist ja neu. Die Leute haben es und fliegen es rum. Mhm. Hey du,
ja. Und das Ding ist halt, dieses bitte wenn, mit einer Polaris oder einer Idris, wenn du eine Crew dabei hättest, die wusste, was sie tat. Und davon gehe ich bei diesen Vergleichen grundsätzlich immer aus. Wenn da jetzt einer mit einem Jäger angeschüsselt kam, dann konntest du halt sagen, ja, ist halt ein Jäger. Gut, es gab natürlich gewisse Szenarien, da musste man dann ein bisschen aufpassen, aber da konntest du relativ einfach sagen, der kann mir nicht in annehmbarer Zeit so viel Schaden verursachen, dass er mir in irgendeiner Weise für das, was ich hier gerade versuche zu tun, groß gefährlich wird. Mhm. Du konntest halt sagen, ja, da ist ein kleineres Schiff, aber dieses kleinere Schiff ist mir relativ egal. Auch bei einer Hammerhead, aufgrund der Bewaffnung der Hammerhead, selbst wenn sie voll besetzt war, wurde sie für dich erstmal nicht so direkt gefährlich, dass du nicht sagen konntest, ja, wir schießen jetzt zurück und wir gewinnen das ganze Ding. Mit der Perseus schließt du aber eben genau diese Lücke. Und das, finde ich, macht sie eigentlich so unschön in der kompletten Balance. Mhm. Weil du hast auf einmal diese Schiffe. Und da muss man vielleicht auch nur dazu sagen, CIG hat die Perseus so gebalanced, die überlegen sich halt immer im Balancing-Flow. Das ist jetzt ein bisschen Background-Infos, aber die überlegen sich im Balancing-Flow immer, wenn wir Schiff A in einem PvP-Szenario unter optimalen Bedingungen gegen Schiff B einsetzen, wie viele von Schiff A sollten dann Schiff B aufwiegen? Und bei CIG haben sie intern zum Beispiel gesagt, und das haben sie auch in dem Inside Star Citizen, haben sie das dann so eigentlich beiläufig in dem Nebensatz erwähnt, nicht in dem Inside, in Behind the Ships, das war's, dass sie gesagt haben, mit einer Polaris solltest du ungefähr gegen 3 Perseuse, Persen, keine Ahnung.
Persen bestimmt nicht, oder? Oder doch? Perseus ist es. Ja, egal. Okay.
Perseus ist
es. Gerne in den Chat schreiben, wenn es genau ist. Ja.
Okay. Da sollte so ungefähr 1-3 ein ähnliches Kampfverhältnis aufwiegeln. Oder vielleicht auch Persusen. Persusen sind gut.
Persen.
Aber es ist nicht der Fall, weil aktuell hast du halt eine einzige Perseus. Obwohl CIG halt versucht hat, eigentlich die Perseus ein schwächeres Schiff zu machen, die eine Polaris komplett auseinandernimmt. Und du hast aber auch dann auf einmal eine einzige Gladius, die eine Perseus komplett auseinandernimmt. Also irgendwas in diesem Balancing ist komplett weird. Und die Perseus ist so ein bisschen so das fehlende Glied in der Kette. Mhm. Dass dann dieses komplette, kaputte Combat-Balancing eigentlich zusammenschließt. Da haben sie, was die kleineren Sachen angeht, haben sie schon an Lösungen gearbeitet, weil das haben wir zum Beispiel auf dem Tech-Preview gesehen, da haben sie die Feuerreichweiten von Schiffswaffen runtergesetzt, um Jäger dazu zu zwingen, näher an größere Schiffe ranzugehen. Das hat soweit auch erstmal Sachen deutlich schöner gemacht an gewissen Stellen, weil du damit das viel schwieriger machst, Schüssen, die auf dich zufliegen, auszuweichen. Unglücklicherweise hat es das nicht aufs Live geschafft, aber das löst das Problem in der Klasse der Großkampfschiffe nicht. Okay. Und mit der Perseus müssten jetzt eigentlich 2 Dinge passieren. Auf der einen Seite müsste man sagen, wir drehen die Turrets deutlich runter, indem wir entweder die Turrets selber, was den Schadensoutput angeht, nerven oder alternativ bei den Großkampf, also bei den Capital-Schiffen, die Health-Pools von den entsprechenden kritischen Punkten, wie zum Beispiel von den Turrets, hochdrehen. Dann hätte man aber wieder andere Probleme, dass man nämlich mit den Capital-Schiffen noch länger aufeinander rumnudeln muss, bevor da irgendwas passiert.
Rumnudeln trifft genau, wie sich das anfühlt gerade.
Weil das ist nämlich das nächste Problem, das wir haben. Wenn du zum Beispiel einen Polaris gegen Polaris oder Polaris gegen Idris-Kampf hast, da stehst du da teilweise 45 Minuten lang mit einer Polaris gegen Polaris zum Beispiel voreinander und ballerst einfach aufeinander rum, bis dir dann bei deinem ballistischen Turret die Munition ausgegangen ist. Und dann versuchst du dich da in irgendeiner Weise mit den Laserkanonen dann gegeneinander zu ballern und es dauert alles ewig und im Zweifelsfall sitzt du da mit zwei Schiffen, denen einfach alles ausgegangen ist und guckst dich dann doof an und sagst, tja, einigen wir uns auf ein Unentschieden. Hm. Das ist also eh schon ein Problem. Und wenn man da die Health Pools dann höher setzen würde, dann hättest du das Problem noch mehr. Die andere Option wäre, bei der Perseus den Schaden von den Turrets runterzusetzen oder die in anderer Form zu nerven, indem man zum Beispiel sagt, wir gehen wieder zum Originalkonzept zurück und machen das als 7-Waffen. Dann wäre das Problem immer noch da, aber nicht mehr ganz so extrem. Wie auch immer, auf jeden Fall wären dann die Perseus-Besitzer sehr unglücklich, dass man ihnen gerade ihre Waffen weggenervt hat. Und die Waffen wären auch gegen die Schiffe, gegen die Perseus eigentlich gut sein soll. Große Schiffe, mittlere Schiffe.
Du hattest eine gute Einschätzung.
Wieder deutlich schwächer.
Ich lach gerade über den Chat und so. Du hattest ja recht. Es ist ein gutes Thema, wo der Chat so viele Impulse hat, sag ich mal.
Ja. Ja. Und auf der anderen Seite ist das, was man bei der Perseus meiner Meinung nach eigentlich auch machen müsste, dass man sagt, wir arbeiten an dem Health Pool, wir arbeiten daran, dass die Fighter so eine Perseus aktuell komplett geschreddert bekommen, weil du hast zur Fighter-Abwehr hast du einmal deine zwei Remote-Turrets und du hast auch die Sekundärbewaffnung von den Haupt-Turrets. Problem bei den Haupt-Turrets ist, die Dinger drehen so elendig langsam, dass du damit einen Fighter einfach nicht tracken kannst. Und die Remote Turrets, denen kannst du auch relativ gut aus dem Weg gehen, beziehungsweise die schießt du dann halt als erstes runter. Zusammen mit den PDCs. Heißt also, was das angeht, müsste man da halt gucken, dass man die Perseus eigentlich gegen große Schiffe meiner Meinung nach schwächer macht und gegen kleine Schiffe stärker. Aber, und da kommt jetzt das große Aber, dann kommen halt wieder die Leute um die Ecke, die sagen, ich habe eine Perseus, ich möchte eigentlich, dass das das stärkste Schiff im Spiel bleibt. Mhm. Zumindest gegen Großkampfschiffe, weil es ist halt, was die Crew, die du brauchst, angeht, deutlich weniger Leute, die du brauchst, um das Ding voll zu besetzen. Es ist, was die Betriebskosten angeht, deutlich geringer. Und aktuell kannst du es super als Solo-Flottenkiller nutzen, während du jetzt in dem aktuellen Combat Balancing, während es so aussieht, dass du tatsächlich eigentlich um eine Perseus von der größeren Größenklasse aus klein zu kriegen, entweder eine Idris und viel Glück brauchst oder aber eine Gruppe von oder einen Verband von einer Polaris und einer anderen Polaris oder einer Polaris und einer Idris. Weil dann bist du da an dem Punkt, wo es sich wieder ausgleicht. Aber dann hast du auf einmal nicht das implizierte Balancing von drei Perseus gegen eine Polaris, sondern dann hast du zwei Polaris gegen eine Perseus und auf der Perseus brauchst du zwischen 3 und 5 Crewmitgliedern, während du bei den Polari 25 Leute aufwärts brauchst.
Deadly, also man hört ja bei uns im Podcast immer heraus, wer was macht. Ne? Du bist die Meisterstrategin quasi im Bereich, berätst auch die UII und so weiter. Ich bin eher Putzkraft auf der Hammerhead. Ich schaue, während du so erzählst die ganze Zeit dieses, ist das nicht unverschämt? Das haben die doch extra gemacht, wie die da jetzt durch die Hammerhead. Das ist doch, soll das lustig sein? Soll das irgendeiner lustig finden, wie die Hammerhead da? Das ist doch, also so wiegelst du doch Leute auf. Ganz ehrlich, wer hat das zu verantworten? Ich will sofort auf der Hammerhead kündigen und will auf der Perseus als Putzkraft anstellen. Mann!
Hier kommt jetzt der nächste Punkt. Putzkraft auf der Hammerhead. Ja. Je nachdem, gegen wen du kämpfst, hast du da die besseren Überlebenschancen. Weil sobald jetzt nämlich kleine Jäger ins Spiel kommen.
Ich geh wieder zu den Schnöseln auf der 890.
Sobald du auf der Hammerhead sitzt und die Jäger ins Spiel kommen, hast du mit der Hammerhead den dedizierten Fighter-Screen und dann kommt die Hammerhead da wieder besser klar. Also es ist zwar eigentlich alles irgendwie geplant gewesen als dieses Spielchen von Schere, Stein, Papier.
Ja.
Das Problem ist, dass aktuell Schiffe in andere Größenklassen, also innerhalb der Größenklasse, ja, so soll es sein, so wurde es ja auch kommuniziert, dass es innerhalb der Größenklassen dann Schiffe gibt, die da gut gegen andere Schiffe sind und schlecht gegen wieder andere Schiffe. Aber aktuell haben wir halt das Problem, dass wir größenklassenübergreifend teilweise die Probleme haben, dass gut von Large auf Capital den Sprung, haben wir gerade drüber geredet mit der Perseus, Da ist es glücklicherweise so, dass die Hammerhead das Problem nicht hat. Aber zum Beispiel von Fighter auf Large Combat Schiffe, da haben wir schon wieder das Problem, dass eigentlich der Großteil der Größenklasse der mittleren und schweren Jäger, aber auch der leichten Jäger, die haben nur hier eher das Problem, dass du wieder lange drauf rumnudelst. Aber du hast halt wieder das Problem, dass ein Großteil der Schiffe in dieser Größenklasse jetzt auf einmal die Perseus ausschalten können. Heißt also, dieses komplette Combat Balancing müsste meiner Meinung nach, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, eigentlich viel mehr abgegrenzt werden zwischen den verschiedenen Größenklassen.
Frage dazu, weil du ja, habe ich das Gefühl, auch vieles, also anders. Wer kümmert sich drum? Wer hat denn diesen Jobvertrag unterschrieben, sich ums Balancing zu kümmern? Das ist ja das einer der schwierigeren Sachen, oder? Also holt man sich dann Experten, also holt CIG und sucht dann per Stellenanzeige oder nimmt man einfach die da sind und zur Not auch die Putzfrau, den Putzmann wie mich oder sowas und lässt die mitreden? Weißt du, wie das funktioniert? Wahrscheinlich nicht, aber es wäre spannend.
Da gibt es bei CIG dedizierte Leute für.
Ja, okay.
Die machen den ganzen Tag nichts anderes,
als damit, außer
in ihrer Excel-Tabelle Nummern durch die Gegend zu schieben.
Ach, der Scheibenkleister, ja, okay.
Aber das Problem ist, wir reden von einem Spiel, da haben wir inzwischen über 260 ja, Schiffe drin.
Schere, Stein, Papier, Axis, Bock plus W12.
Ja, und das kommt immer so mehr, ungefähr. Ja. Und da fallen solche Sachen leider immer wieder raus. Und das muss man dazu noch sagen, CIG hat in den letzten Jahren einen Trend gezeigt, dass sie neue Schiffe lieber erst einmal zu OP releasen, insbesondere wenn es um Kampfschiffe geht und dann im Nachgang nerfen, als andersrum.
Ja, und dann gibt's immer dann dieses Ding, die Marketingabteilung hat das gemacht, weil ihr Schiffe verkaufen wollt, ihr seid so böse, lyncht CIG, lyncht. Das ist eigentlich immer wieder, es ist wiederkehrend, das ist keine Mystik, das ist Mythos, es kommt immer wieder. So.
Wobei, und das muss man auch ganz klar sagen, ja, die Leute schieben es gerne auf die Marketingabteilung. Ja. Tatsächlich ist es aber eigentlich die Balancing-Abteilung, weil es ist einfacher, ein Schiff erst oder generell irgendwas, eine Waffe in einem anderen Spiel zum Beispiel, so einem Counter-Strike wäre es eine Waffe oder im Counter-Strike gibt es nicht häufig neue Waffen. In einem COD wäre es eine Waffe, die erstmal zu stark rauszubringen, die dann ganz genau anzuschauen, wie hoch ist der Prozentsatz, wo dieses Ding einfach im realistischen Gebrauch deutlich besser ist und dann eine oder wenige Metriken, wie zum Beispiel den Schadensoutput, daran gesehen runterzuschrauben, um diesen Prozentsatz als es zu schwach rauszubringen und dann rauszukriegen, warum ist es im Vergleich zu allen diesen anderen Sachen zu schwach.
Okay, weißt du, was lustig ist? Ich hab ja ein bisschen Schauspielerei mitbekommen im Leben, so im Theater. Lustigerweise hat man es genauso gemacht. Man hat uns Unfähigen, also Unwissenden, nicht Unfähigen, Unwissenden Schauspielern hat man erstmal übertrieben die Rollen beigebracht und dann hat man sie immer weiter runtergesenkt, bis sie auf Level waren, weil es immer hieß, von unten anfangen und dann auf dieses richtige Maß zu kommen, ist viel, viel schwieriger. Das ist zwar nur die einzige Parallele, aber ich muss sofort daran denken. Ey, Deadly.
Genau das ist es aber.
Okay, jetzt, ich glaube, das wird das Thema eventuell bereichern oder nicht. Wir können das aber auch ganz schnell zumachen. Ich habe noch ein Zusatzthema heute, weil ich den Trailer angefangen habe zu gucken, den ich noch gar nicht richtig gesehen habe. Klar, die Hammerhead hier wird so zerpflückt, aber da passiert ab Minute 3:3, da kommt jetzt, ich habe Fragen, Deadly, und zwar die Vendul kommen, aber nicht nur mit den kleinen Fightern, sondern uns Hondern, da kommt ein Pott. Und jetzt frage ich mich, habe ich jemals mitbekommen, ob CIG überhaupt so Vendul-Schiffe uns verkaufen wird? Erste Frage. Und zweite Frage, wenn nicht, dann werden sie ja beim Spiel zu borden sein. Und das heißt, wir können damit rumfliegen. Kannst du einfach deine wilden Impulse und ihr im Chat bitte mal dazu loswerden? Also ich bin da herrlich uninformiert. Habe mir nie Gedanken gemacht, wie wir an Vendul-Schiffe kommen, ob wir überhaupt Vendul-Schiffe fliegen können. Vielleicht geht es überhaupt nicht wegen dem Interface oder weiß was ich was. Alle Gedanken ab in den Chat. Und Deadly, sag mir deine Impulse dazu.
Dazu. Die Vendul-Schiffe, die wir aktuell haben, da gibt es ja inzwischen 4 Stück, glaube ich, von.
Ja.
Sind alle keine Vendul-Schiffe.
Von sondern Menschen. Okay.
Das sind von dem Hersteller Esperia, der sich auf Replikaschiffe auf Menschen angepasst spezialisiert. damit Menschen da drin überhaupt arbeiten und überleben können, sind alle vier Vanduul-Schiffe, die wir aktuell haben, Replikas, die Esperia gebaut hat.
Okay, Esperia ist dafür verantwortlich, da die Nahtstelle zu schaffen. Okay. Mhm.
Wir haben aktuell die Scythe, die Glaive, die Blade und die Stinger. Und alle vier davon sind laut Lore von Esperia gebaute Replikas.
Okay, das erklärt schon mal vieles, ja.
Und was Esperia macht, und auch da haben wir tatsächlich einiges an Lore, was damals vor Jahren tatsächlich auch schon gedroppt wurde. Vanduul-Schiffe oder das, was halt bei diesen Replikas gemacht wird, um Menschen da überhaupt eine Nutzung zu erlauben, ist Punkt 1, werden erstmal erweiterte Lebenserhaltungssysteme eingebaut, weil die Vanduul mit viel weniger klarkommen als die Menschen. Dazu kommt, dass das komplette Kontrollinterface angepasst wird. Die Vanduul, die haben irgendwie so ein holographisches Gefriemeldings, während auch die Schiffe, die wir von Esperia dann bekommen, klassisch mit einem Dualstick zu fliegen sind. Ja, man liegt immer noch auf dem Bauch drin, aber da wird halt einiges an Anpassungen vorgenommen.
Bitte korrigier mich, aber das alles, was du aufbaut, es geht doch in die Richtung, wenn Dualschiffe, ja, wir werden sie boarden können, aber wir werden sie nicht übernehmen und fliegen können, macht keinen Sinn, weil sie auf uns nicht angepasst sind. Und deshalb wird CIG eigentlich niemals so einen Riesenpott von den Vanduul bringen, was sie uns verkaufen wollen. Wenn überhaupt, wäre das ein Riesenpott von Esperia oder einem anderen Schiffshersteller. Okay, weil das hat mich nämlich bei dem Trailer interessiert. Wird CIG irgendwie dieses komische... Erinnert mich schon an die erste Star Trek Folge mit Picard, aber egal, an dieses Wesen. Aber okay, das heißt, so ein Schiff kann ich auf der IAE jetzt eher nicht erwarten. Mhm. Das ist ein echtes Vanduul-Schiff und echte Vanduul-Schiffe werden wir nicht kaufen, richtig, ne?
Ja, ja, okay. Und vielleicht gerade zu dem, was kurz im Chat aufkam. Ja, die Scythe ist zwar von den Vanduul selber gebaut, laut Beschreibung, aber auch da steht ganz klar drin, dass sie da... gekaperte und halt übernommene Vanduul-Schiffe von Esperia haben umbauen lassen, damit die von Menschen nutzbar sind. Mhm. Heißt also, auch da ist weiterhin der Faktor und da ist die Lore ist tatsächlich sehr, also ausnahmsweise mal sehr geradlinig, dass Menschen mit der Vanduul-Technologie ohne größere technische Anpassungen nicht so wirklich gut interagieren können. Mhm. Ja. Und ja, Schmalspurhengst hat da gerade tatsächlich eine sehr geile Idee gehabt und das fände ich auch super cool. Ist halt die Frage, ob sie uns das machen lassen, dass man die boardet, ausschaltet, abschleppt, zu Esperia in ein Werk bringt und Esperia einem die dann umbaut.
Ja, oder schon allein verschrotten wäre auch ganz, ganz geil. Aber egal,
Das wäre generell eigentlich eine coole Idee, weil, und das haben wir ja jetzt auch in der 4.4, wir haben jetzt im PU erstmals Vanduul-Gegner.
Ja, die sehen so furchterregend aus, nicht wahr, Deadly?
Ja, Entschuldigung. Die sehen furchterregend aus.
Ich wurde gestern mitgenommen und die waren eingefroren und dann wirken sie so harmlos. Der kleine Vanduul wie so ein Ken oder eine Barbie in so einem Schachtel. So. Ach, der Liebe. Ich will den mal sehen, wenn er im FPS-Encounter kommt.
Ja, das Ding da ist halt, wir haben relativ schnell festgestellt, dass wenn man sich zum Beispiel die Esperia-Vanduul-Stinger und die Vanduul-Vanduul-Stinger vergleicht, dass die andere Waffen-Hardpoints haben. Die Vanduul-Stinger hat nochmal eine neue oder eine noch größere Bewaffnung, noch bessere Bewaffnung teilweise drin. Also auch da wäre es ja durchaus interessant, dass man dann zum Beispiel sagt, wir haben hier auf der einen Seite die Replika-Version für den zivilen Markt und wir haben hier das tatsächliche echte Ding, wenn wir das in irgendeiner Weise ausgeschaltet bekommen und dann irgendwo hinschleppen, dass man das dann umbauen könnte und auf lange Sicht dann halt sagen kann, das ist jetzt meins. Und da gab es ja auch schon in der Vergangenheit durchaus, nicht unbedingt für diesen Anwendungsfall, aber für den Anwendungsfall Spieler A klaut von Spieler B ein Schiff, gab es Informationen zu letztes Jahr auf der CitizenCon, wenn ich mich richtig erinnere, dass es da irgendwann mal eine Mechanik geben soll. Muss man also gucken. Und Holz der Geier hat gerade im Chat gesagt, wenn die Vanduul denn nicht reagieren wie die Prädatoren und lieber die Selbstzerstörung wählen über eine Aufgabe, das werden sie. Auch das ist in der Lore von Star Citizen relativ eindeutig festgeschrieben. Die Vanduul sind nämlich die Spezies, die ursprünglich mal dieses ganze, die ganze Regenerationstechnologie bekommen hat oder erfunden hat. Die Menschen haben die Technologie eigentlich nur von den Vanduul geklaut. Und was die Vanduul machen, Und deswegen sind die Schiffe auch so aufgebaut, wie sie sind. Also die kleinen Jäger zum Beispiel sind eigentlich alles Glaskanonen. Die Vanduul stellen sich halt hin und sagen, ich kämpfe ohne große Rücksicht auf mein eigenes Leben. Wenn ich besiegt werde, sterbe ich, weil dann ploppe ich irgendwo bei uns wieder aus dem Kokon raus und dabei wird meine DNA noch angepasst und verbessert, sodass ich hinterher noch stärker bin. Für die Vanduul ist also das wiederholte Sterben und Regenerieren ist eigentlich ein ganz normaler Teil der Kampfstrategie. Deswegen haben die Vanduul Fighter mit Klingen dran, damit sie sich im Zweifelsfall einfach irgendwo in den Gegner reinversenken können. Und ob sie dabei draufgehen, ist ihnen erstmal relativ egal.
Der Kamikaze-Begriff, also so ein bisschen, ist bestimmt
ja,
auch...
Genau. Ja, mit dem Unterschied, dass die Kamikaze-Flieger halt nicht einfach irgendwo auf dem Kingship wieder aus einer Röhre rausgeploppt
sind. Ja, genau. Die haben das dann, das ist noch ein bisschen schwerwiegender, das Thema. Genau, ja.
Ja.
Boah, okay, also keine Vanduul-Schiffe in dem Umfang, aber dann doch und Borden und... Oioioi, und die Lore und dann haben wir jetzt noch und die ASD also, geht weiter auch und oh Gott, aber
Deadly, ja. Vielleicht du. Bevor wir zu der ASD gehen, um es gerade nochmal abzuschließen.
Nee, ich habe gerade versucht, die Folge zu beenden. Wir haben 50 Minuten, Alter, aber das wird ja, dann eine Special-Folge.
Vielleicht gerade noch ein Wort zum Sonntag.
Nein, wir lassen einfach mal laufen, wenn ihr auch 2 Stunden wird, Deadly, ist doch gut. Der Punkt ist, ich habe einfach keinen Punkt jetzt in Erinnerung, wo ich einen Cut hätte setzen können. Ne? Normalerweise mache ich dann 2 Folgen, wenn wir so lange quatschen.
Ja.
Quatsch, dann wird das eine lange Folge eben, super.
Ja, dann wird es eine lange Folge.
Muss, wir haben jetzt muss man sie sich in Portionen
2 Wochen lang nicht aufgenommen.
Stimmt, ja. Danke, dass du angeschrieben hast.
Ja, auf jeden Fall, um das gerade nochmal abzuschließen, Vanduul Capital-Schiffe und so weiter und so fort. Da ist einfach der Punkt, auf der einen Seite, in der Lore macht es durchaus Sinn, warum CIG es uns nicht machen lässt und uns diese Schiffe nicht besitzen lässt. Weil eben diese technologische Anpassung und dieser technologische Unterschied so groß ist. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch die Out-of-Lore-Begründung, weil ein Schiff, das einige von uns hier sicherlich kennen und möglicherweise auch besitzen werden, ist die BMM, die Banu Merchantman. Dieses Schiff versucht CIG jetzt seit über 6 Jahren so weit zu kriegen, dass es im Spiel fliegbar ist. Und es scheitern regelmäßig Teams dran, weil es einfach extrem schwierig ist, eine Alien-Ästhetik, wie wir bei den Banu haben, und das ist bei den Vanduul noch mal eine Ecke komplexer und krasser, auf diese Größe für Spieler gut interagierbar hoch zu adaptieren und hoch zu skalieren. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele Ressourcen und Entwickler die Banu Merchantman schon verschlissen hat, in der Vergangenheit, dann möchte ich gar nicht wissen, wie unglaublich komplex und kompliziert es für CIG wird, auf der Größe ein für Spieler nutzbares, also grundsätzlich begehbar ist da das geringere Problem, die Nutzbarkeit ist das viel größere Problem, Schiff auf die Beine zu stellen mit einer Ästhetik, die noch weiter weg ist von der menschlichen Ästhetik, als es bei den Banu eh schon ist. Und wenn ich mir die Herausforderungen, die es bei der BMM gibt und die Arbeit, die da reingeht, anschaue beim Nicht-Kriegsschiff, das eigentlich nur ein Großhändler ist, da möchte ich gar nicht wissen, wie viel Aufwand CIG in ein Schiff wie zum Beispiel ein spielbares, größeres Vanduul-Kampfschiff oder möglicherweise auch ein Kingship reinsetzen müsste, um das in irgendeiner Weise für die Spieler auf den Polish-Standard, den wir gewohnt sind, zu bringen.
Und trotzdem hat CLG aber eine Menge geschafft, was in diesem Jahr zu sehen war mit den Schiffen, finde ich. Also ich habe gedacht, alles, was wir in diesem Jahr erlebt haben, das ist dann doch noch irgendwie mindestens noch im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr. Wir haben schon Riesenpötte, die wir fliegen. Und da macht sich im Prinzip für mich wieder bemerkbar, was wir Menschen so haben. Wir gewöhnen uns schnell an die Sachen. Und nehmen sie als selbstverständlich, ne? Was ich inzwischen hier in Star Citizen als selbstverständlich erachte, davon habe ich vor 3 Jahren geträumt. Und jetzt ist es, ja, wann kommt denn mehr? Oh, ich bin so schlimm als Mensch.
So sind wir alle.
Ja.
So, du hast es aber gerade noch kurz angeschnitten. Die Vanduul, die sehen wir jetzt sowohl in Schiffen als auch auf dem Boden. Mhm. In Nix.
Moment.
Und
in Nix auf dem Boden? Oh, habe ich noch nicht mitbekommen. Okay, cool.
Ja, zumindest tot.
Aha. Mehr nix.
Du warst ja gestern in der Mission drin.
Ich habe nix mit Levski verwechselt. Ich bin noch nicht so lange wach heute.
Ja, Levski ja, ist in nix. Aber
ja, aber das passt ja alles. Ich dachte,
du warst
ja
gestern in der neuen Mission drin.
Ja, genau.
Was hältst du davon? Ich muss mal gerade ein Schluck Wasser trinken.
Ja, mach das. Auch, ich bin so froh, dass du so viel quatschst. Das ist besser hätte es nicht laufen können, ihr Lieben. Deadly und Hex. Wie gesagt, ich bin die Putzkraft, die ab und zu diese Deadly kennenlernt auf dem Gang und dann da nehmen wir den Post. Den Podcast auf. Ich will euch sagen, wie es gestern abgelaufen ist. Ich habe gestern gesehen, wir haben einen ziemlich aktiven Discord inzwischen und da sind Spielergruppen drauf. Ne? Das ist so, die machen immer wieder Events, schauen sich an, es gibt kleine Klicken, große Klicken und so weiter. Und eine Clique, ich wollte gestern irgendwie unbedingt streamen, irgendwie, ich war schon wieder so ausgesaugt, so nach dem Motto, ich will wieder. Und dann habe ich gemeint, ey Leute, ihr macht ja diese Mission, wo ich alleine nicht durchkomme, darf ich als Anhängsel mal mit? Das heißt, niemand von diesem Team war im Stream zu hören und ich bin einfach mitgenommen worden und bin so in der letzten Reihe immer wieder so ein bisschen mitgelaufen. Ab und zu hat man mir was gezeigt, aber ich war nicht der Fokus. Und holla die Waldfee, um dir die Frage zu beantworten. Meine Güte, das war einfach nur der Hammer. Sowohl von der Musik, immersiv, Level-Design. Ich habe mich, hätten die NPCs sich flüssiger bewegt, wäre ich jetzt schon im AAA-Game gewesen. Und was du gesagt hast damals mit den ASD-Facilities, genau das hat sich für mich bewahrheitet. Ach du meine liebe Güte, und zwar, wenn Squadron 42 nur annähernd so wird, wie das, was wir sehen, dann wird das ja ein Hammer-Game. Und ich habe Angst, dass ich Squadron nicht durchspiele, aber jetzt nicht mehr so sehr nach gestern. Also, wie geil ist das denn? Gänsehaut über den ganzen Körper, Immersion 100% schwierig. Man kann das auch mit 3-4 Leuten machen. Jetzt inzwischen habe ich gecheckt, wie das funktioniert. Aber eigentlich soll es ja die Leute zusammenschweißen und zusammen dahin fliegen lassen und zusammenspielen lassen. Und das haben sie alles erreicht. Die Gegner müssen sie noch hinbekommen, dass die sich halt flüssiger bewegen und so, ne? Die alltäglichen Probleme der Alpha. Ich bin maximal fasziniert. Es wäre geil, wenn es halt laufen würde, ne? Wenn diese Missionsfortschritte drin waren. Also einfach 1+ mit Sternchen, wenn diese Mankos ausgemerzt werden.
Ja, also ich habe sie mir gestern auch angeschaut, die Missionen.
Viel Copy-Paste.
Okay.
Ja, okay.
Und ja, es waren schon einige Assets dabei, die man schon kannte.
Ich nicht.
Das Atrium zum Beispiel kennen wir aus der Ruin Contested Zone. Mhm. Genauso 1:1, nur halt mit noch mehr Stockwerken. Aber das Ding ist halt, in der Videospielerentwicklung ist es wichtig zu realisieren, wo man Sachen wiederverwenden kann und wo man neue bauen muss. Mhm. Und alleine, wenn wir uns schon anschauen, in dem Außenbereich mit der Polaris wart ihr dann bestimmt auch drin.
Ja, wir sind so rüber geflogen. Das war auch so ein. Ja. Wir sind nur rüber geflogen, Deadly, und ich hatte einen Kinomoment im Stream. Mhm. 8 Leute oder wie viel wir waren, einfach auf dem Weg dorthin. Ja, aber wir waren dort drin. Ja. Dort muss man auch ein bisschen kämpfen. Und,
ja, aber alleine ja. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, wie dieses Copy-Paste funktionieren kann. Du nimmst dir halt ein Asset, das du hast, die Polaris. Mhm. Du stellst da ein paar Kisten rein, dockst das irgendwo an eine Station, malst noch ein bisschen Schaden drauf, ein bisschen voll, veränderst die Beleuchtung, eigentlich eher minimal, und spielst noch ein paar Sounds rein und auf einmal hast du dir den Aufwand, ein komplettes Level, ein komplettes Schiffswrack zu bauen, gespart und hast dadurch, dass du dir einfach eine Polaris dahin kopiert hast, ein paar Türen zugemacht, ein bisschen Schaden noch eingebastelt, aber das ist eigentlich alles im Vergleich zu dem Aufwand, den es mal war, diese Polaris zu bauen, minimalst, und hast auf einmal einen super repurposed Asset, mit dem du halt jetzt auf einmal kein Schiff mehr hast, das jeder fliegen kann, sondern eine Umgebung, wo du wirklich spannende FPS-Kämpfe machen kannst.
Mhm.
Weil alleine, wenn man sich dadurch in diesen Innenraum durchkämpft, Sound hochgerät, ist es schon echt atmosphärisch. Heißt also, der Trick ist eigentlich nicht, Sachen 1:1 zu kopieren, sondern die unterliegenden Assets zu kopieren und dann entsprechend zu rekombinieren, damit was Neues daraus entsteht. Und ich glaube, das macht CLG inzwischen wirklich echt gut. Und ja, natürlich, viele der Assets, die wir in dieser neuen Mission haben, waren eigentlich neu genutzt. Wir hatten Sachen dabei, wir hatten die Polaris dabei, wir hatten das Atrium aus den Contested Zones dabei, wir hatten die teilweise Exterieurgebiete da von dieser kleinen Seitenstation, von den Pyro Supervisor Stationen dabei, wir hatten Innenräume aus den Raumstationen in Pyro dabei. Aber, zumindest meiner Meinung nach, waren die Sachen so weit abgewandelt, dass sie sich neu angefühlt haben. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich bei der Größe dieses Spiels und bei dem Aufwand, der da eigentlich hintersteckt, ist das der einzige Weg, wie CIG überhaupt regelmäßigen Content handhaben kann. Wir werden immer wieder dazukommen. Natürlich wird es immer wieder neue Assets geben, aber wir werden auch immer wieder irgendwo hinschauen und sagen, ach, guck mal, da die Kaffeetasse, die da vorne auf dem Regal steht, die habe ich doch schon mal gesehen an Ort XY. Hm,
so oder so ähnlich, genau. Das macht den Spielern auch wieder zu einem Spiel irgendwo. Es geht ja um Ressourcen. Und insgesamt hast du bei Spielen oft, also ich habe irgendwann mal, lass mich mal 25 gewesen sein damals, mitbekommen, so Schlauch. Ich habe das zum ersten Mal gehört, so, ich glaube, es ging um Half-Life 2 und so, ist doch nur ein Schlauch. Ich bin ja so in den Spielen, du kennst mich, wie leicht ich zu begeistern bin. Ich bin in den Spielen so drin, dass ich den Schlauch ja gar nicht mal feststelle, aber im Nachgang habe ich gemeint, okay, ich weiß, was ihr meint. Und gewisse Schläuche funktionieren dann also quasi, du wirst dann einfach durchgelotst, es ist keine offene Welt, es wird dir vorgegaukt, es ist eine offene Welt. Und CRG spielt aber mit diesem Element super gut, finde ich gerade. Also so, ich bin dahingehend echt begeistert. Okay, wenn es repetitive Elemente gibt, also die wir schon mal irgendwo gesehen haben, sind die mir gestern einfach flöten gegangen. Wieso? Ich sagte, wie das bei den Menschen wie mir läuft. Ich komme als Putzkraft da rein und muap, 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 Alarm. Die NPCs schreien so, zack, oh Gott. Also es findet so eine beim ersten Mal so eine Überforderung, so ein Gehirngewitter statt. Das haben sie so gut gemacht und Ark Raiders wurde so gelobt für die Soundebene. Ich habe das gestern nur zurückgegeben bei diesem Level-Design. Sowieso geil gemacht, fand ich aus meiner Perspektive. Aber das Sounddesign war auch einfach toll. Das ist etwas, wenn man das zum dritten, vierten, fünften Mal erlebt, geht man viel ruhiger damit um und weiß ja, jetzt kommt der Alarm, jetzt kommen die Gegner wahrscheinlich von dort und hier und da und jetzt kommt der repetitive Anteil und ich sage Repetition, also immer wieder da durchlaufen ist nicht so wild, wie wenn man da durchlaufen muss und es funzt nicht und ich habe gestern für mich die ersten, und du hast es heute am Anfang des Podcasts auch angefangen, quasi auch anzusprechen, es ist leider zu früh herausgekommen wahrscheinlich, oder hast du es, das Moment, ist es die Mission gewesen oder war das das Schiff? Nee, du meinst nein, das Schiff.
Das ist die Mission.
Das Schiff
ist zu früh beziehungsweise in einem Zustand rausgekommen, wo das Balancing dafür nicht erlaubt. Und die Mission, die hatte das Problem.
Also beides kam zu früh.
Ja, beziehungsweise die Mission, die hätte man besser testen können. Und da war halt das Problem, dass sie die relativ früh im PTU dann hinter diese Reputationssperre gepackt haben. Du musst halt mit Intersec musst du mindestens den Junior Contractor Rang haben. Da musst du schon mal deine 2-3 Stunden grinden. Und dann ist im Zweifelsfall, also an einigen Tagen, ist wirklich einmal pro Tag ist diese Reputation wieder verschwunden. Und wenn du sagst, Testing-Fokus ist hier diese neue Mission, um diese neue Mission zu kriegen, müsst ihr aber erstmal 3 Stunden lang irgendwelche anderen Missionen spielen, damit ihr da hinkommt, diese Mission überhaupt annehmen zu können.
Man schließt,
dann müsst ihr die Mission spielen, das dauert dann 3 Stunden. Und dann müsst ihr, oder dann kriegt ihr danach dann die Folgemissionen dafür, die ihr auch noch testen sollt.
Okay.
Das ist so dieses, die wenigsten Leute, die sich aufs PTU setzen, auf dem Dienstag, werden die 7 bis 8 Stunden im PTU verbringen, insbesondere wenn die Server nebenher noch abschmieren regelmäßig, um dann überhaupt an den Punkt zu kommen, wo sie dann die Folgemission von dieser Mission eigentlich wirklich testen können. Heißt also, das war aus meiner Sicht extrem ungünstig gemacht. Da hätte man dann zum Beispiel sagen müssen,
genau, geh mal in den Lösungsvorschlag. Also was aus deiner Sicht und ihr auch im Chat bitte, hätte da anders laufen können? Und zwar nicht nur so nach dem Motto, ich bin Klughuter, sondern wirklich, falls ihr ein bisschen Plan davon habt, so was war vielleicht der Punkt, den man hätte besser denken können, hätte man das schrumpfen können und sagen können, ja, wir haben uns zu viel vorgenommen, lieber ihr habt sie nach 2 Missionen schon erhältlich oder sowas, also das wäre dann der Weg wahrscheinlich, oder?
Was man hätte tun müssen, ist, dass man wirklich ganz klar sagt, wenn wir ein Stück Content ganz klar und auch öffentlich als Testing-Fokus definieren, das heißt also als das Ding, was die Spieler auf dem PTU-Bild eigentlich ausprobieren sollen, das tun sie immer. Heißt also, es steht eigentlich immer in den Patch Notes drin, Testing Focus for this build is bla. Mhm. Da sagen sie dann halt, liebe Spieler, ihr könnt natürlich theoretisch alles tun, was ihr sonst auch tut, aber wir wollen von euch eigentlich, dass ihr das und das Feature ausprobiert, weil da entwickeln wir auch gerade aktiv dran und suchen das Feedback für. Dass man dann halt auch sicherstellt, dass die Spieler alle Zugriff zu diesem Testing-Fokus haben. Mhm. Dass man dann zum Beispiel sagt, wenn wir wirklich testen wollen, hier Mission so und so, dass man dann sagt, alle Spieler können jetzt erstmal diese Mission direkt annehmen. Wenn man sagt, Testing-Fokus ist jetzt gerade diese Mechanik, dann gibt man allen Leuten dafür ein Schiff, um mit dieser Mechanik zu interagieren. Sowas, das müsste man eigentlich, was das Testing auf dem PTU angeht, noch verbessern. Mhm. Und natürlich muss man auch den Weg dahin testen, aber Missionsreputation ist ein System, das und Reputation Unlocks ist ein System, das funktioniert soweit. Das haben sie auch ja nicht angepasst, da gibt es keine Neuerungen zu. Und das kann man auch in anderem Kontext dann entsprechend testen. Aber eigentlich, wie Deimos im Chat gerade schon gesagt hat, wenn man sagt, der Testfokus für das PTU jetzt gerade ist diese Mission, dann soll man dazu oder dafür sorgen, dass die Spieler ins PTU reinspawnen, da dann im Zweifelsfall in einem Hangar stehen, sich nur noch ein Schiff holen müssen, hinfliegen müssen und das Ganze dann machen können.
Ja, also
weil
so,
sonst testet es keiner.
Ja, ja, okay. Also dahin entwickelt sich jetzt das ja auch mal wieder. Ich würd sagen, das Herzblut der Tester ist ja schon lange einem großen Test ausgesetzt. Ne? Das heißt, irgendwann mal sagt auch der letzte Tester, der Enthusiast, Leute, nein, heute kann ich euch die 7 Stunden nicht schenken und davon 6 Stunden einfach mich mit Sachen auseinandersetzen. Aber du, ganz ehrlich, ich merke, dass sich bei CRG sowieso was tut. Haben wir so große, es ist schon, warte mal, eine Dekade sind 12 Jahre, oder? Naja, auf jeden Fall haben wir...
Dekade sind 10.
10. Worauf ich hinaus will, ist, ich merke das auch, wie CRG kommuniziert und wie die Page aufgebaut ist immer mehr. Also ich habe mich noch nie so gut geholt gefühlt für einen Patch wie diesen. Ich habe wirklich, als jemand, der nicht so viel Zeit hat gerade, weil Umzug kennst du ja alles, ne? Ich habe mich super geil abgeholt gefühlt, weil ich auch Links bekommen habe, so nach dem Motto, das Thema hier, zack, zack, und so habe ich das immer schon gebraucht. Also ich merke, CRG hört zu, CRG macht, aber ich merke aus dem, was du sagst, was Daimus auch schreibt und so weiter, CRG hat ja trotzdem, das ist ja nicht so, dass man sagt wir backen jetzt einen kleinen Kuchen. Nee, wir machen gleichzeitig noch irgendwie eine Kuchenfabrik auch und das mit Außerirdischen und keine Ahnung. Mhm. Also das muss man sich immer wieder vor Kopf, also vor Augen halten, eher gesagt, was da eigentlich im Background passiert. Du, eine Frage, Deadly. Du weißt so Parameter manchmal, vielleicht weißt du sie auch diesmal. Ich habe mitbekommen, bei den neuen Missionen, die wir in Nyx haben, wenn man sie sich denn erspielt hat, könnte man theoretisch auch überfallen werden. Sind wir jetzt schon in der Instanzierung oder haben wir wirklich einfach auch wieder eine bestimmte Anzahl an Basen, so wie es bei der ASD-Facility gelöst wurde? Da hatten wir über 100 auf jeden Fall und so. Weißt du das? Hast du dazu was gelesen oder hier im Chat?
Ja. Also auf der einen Seite würde ich sagen, dass ein eher kleiner Anteil der Spieler, also vielleicht 10-15%, sich wirklich dediziert hingesetzt haben und schon die Reputation so weit gegrindet haben, dass sie diesen machen, spielen können.
Mhm.
Für viele Spieler ist es auch einfach relativ uninteressant.
Das schließt ein paar Leute aus dann. Ja.
Aber von der Instanzierung habe ich, wenn dann, noch nichts gemerkt. Es war auch aus den Display-Info-Readouts nicht ersichtlich. Aber was wir definitiv wissen, es gibt mehr als nur eine von diesen Locations. Diese QV-Stations, da, ja, dadurch, dass die eben in diesem Asteroidengürtel liegen, kann man davon ausgehen, dass, und also wir wissen, dass es mehrere gibt, weil wir schon mehrfach hintereinander zu verschiedenen Locations hingeflogen sind.
300 wird im Chat vermutet, ich kenne die Quelle nicht, ja. Das wäre schon heftig. Aber
300
ja.
Locations wäre richtig heftig.
Richtig heftig, ja.
Aber theoretisch absolut machbar, weil was man sich immer wieder vor Augen führen muss, Star Citizen ist verdammt groß.
Ja.
Richtig, richtig groß. Und die könnten vermutlich auch problemlos 3000 von diesen Locations da in diesen Asteroidengürtel reinquetschen. Und es wäre platztechnisch kein Problem.
Stellt euch vor, ihr fangt heute mit Star Citizen an. Was wäre das für ein Content über Hank oder sonst was, ne? Oh Gott, wir spielen das ja schon, also die meisten, nehm ich mal an, die im Chat sind, spielen das ja schon auch wirklich über Jahre oder Monate. Und das Ich würde gern von jemandem wissen, der vor einem halben Jahr oder einem Jahr eingestiegen ist, wann er das Gefühl hatte, jetzt habe ich so drei Viertel schon gesehen, jetzt verstehe ich es langsam. Ob das jetzt schon eingetreten ist oder ob das mehr als ein Dreivierteljahr braucht, für manche Leute, ich weiß, extrem Zocker, zwei Wochen durch, aber ist eine andere Geschichte.
Ja, ich glaube für den durchschnittlichen Spieler, natürlich gibt es die Leute, die dann tausende Stunden innerhalb von ein paar Monaten da reinsetzen und dann vieles schon gesehen haben. Weil ich würde behaupten, wenn man eine dedizierte Gruppe hat, die einen da an die Hand nimmt und durch diese Sachen wirklich durchführt, eins nach dem anderen, dann kann man allen Content in Star Citizen innerhalb von, ja, ich würde schätzen, 70 bis 80 Spielstunden gesehen haben, wenn man jemanden hat, der den Content schon kennt und einem dann ganz klar zeigt, hier ist was Neues, da ist was Neues, da ist was Neues, da ist was Neues. Alles zu sehen mit den ganzen Easter Eggs und so weiter und so fort, weil halt auch einige Sachen davon eigentlich gar keinen wirklichen Gameplay-Sinn mehr haben, dauert vermutlich noch länger. Aber ja, wenn du wirklich solo dabei bist, keine Gruppe hast, die dich durch die Sachen durchführen kann, dann würde ich schon sagen, dass man da einiges an Spielzeit rein versenken kann, bis man wirklich alleine alles gesehen hat. Insbesondere, weil man dazu ja auch sagen muss, dass es gewissen Content gibt, der ist eigentlich nicht auf Solospieler ausgelegt. Mhm. Und das macht es halt nochmal schwieriger, da als Solospieler eigentlich wirklich alles zu sehen. Weil gewisse Sachen wie den Wurm zum Beispiel, da kommst du als Solo, wenn du nicht ganz genau weißt, was du tust, da brauchst du deine Zeit, bis du das schaffst.
Genau, und was meint man mit alles? Also mit alles haben wir dann den Anspruch bei alles, dass man jedes kleine Easter Egg gesehen hat auf Grimax, diesen versteckten Raum, oder Benny's Henge, also wo man hinfliegen kann mit den Automaten, oder da, wo du mir gezeigt hast, wo man die Gallen findet, die goldene, glaube ich, war das so. Das sind Dinge.
Apropos, haben wir gestern eine von gefunden.
Ah, okay, cool. Irgendwo die anders oder dort?
Ja, die gibt es bei den QV-Stations, also bei dem Ding in nix im Lootraum.
Okay, cool. Und auch, es gibt diese neuen Schrottwaffen. Also Star Citizen verändert sich wirklich krass und es wird immer mehr Spiel-Deadly. Ich mache jetzt mal hier die Abmoderation. Wir quatschen gern noch weiter. Vielleicht fangen wir noch in der Folge an, wer weiß. Aber 1 Stunde, 11 Minuten für eine Folge, das passt doch. Deadly, dankeschön für deine Expertise. Wir hören uns gleich noch weiter im Stream. Oder hast du noch etwas, was du sagen willst, weil ich dich schon wieder abgekattet habe?
Nö.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Ciao.